Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich begrüße heute einen Gast, eine Gästin, wo ich mich sehr freue über die Zusage aus ganz vielen Gründen. Eine dieser Gründe ist natürlich für mich als Menser-Bub, dass du ein gebürtiges, echtes Menser-Mädchen bist, auch wenn man es dir nicht so anhört. Bettina Jung, schön, dass du da bist und zugesagt hast.
Danke dir für die Einladung.
Also, ich habe schon gesagt, das wird sehr vielfältig. Du bist sehr vielfältig in dem, was du tust. Du hast mir auch schon lange, lange, bevor wir das aufnehmen, zugesagt. Es lag bisher an mir, dass ich nicht zu Potte kam, mal konkret anzufragen. Aber jetzt hat sich's gerade angeboten. Und zwar der Grund, warum ich jetzt nochmal zu dir kam, wir haben ja schon mal kurz telefoniert, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Das ist Ende Juli. Wenn ihr die Folge hört, ist es dann Anfang August. Aber es kann auch sein, dass ihr die Folge im Dezember hört. Deswegen nicht wundern. Ein Thema, was jedes Jahr immer wieder aktuell ist. Und ich bin zurzeit sehr viel in der Stadt unterwegs und man weiß ja auch, durch Corona haben sich sehr viele Menschen viele Haustiere zugelegt. Das liest man ja und sieht es ja auch immer wieder. Und mich wundert es halt, wenn ich so durch die Stadt laufe, dass ich doch fühlt zumindest, vielleicht achte ich auch mehr drauf, immer mehr Menschen sehe, die jetzt mit den heißen Temperaturen oder generell mit ihren Haustieren so ein bisschen überfordert sind und habe mir gedacht, wen kenne ich so und bin eben zu dir gekommen, denn du bist schon lange, lange, lange praktizierende Tierheilpraktikerin. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Du hast einen sehr schönen Post gemacht zum Thema Hitze und Hunde. Bevor wir jetzt so ganz anfangen, so du bist ja auch vegan und machst sehr viel Menschenrechtsaktivismus und Tierrechtsaktivismus, also ganz viel, über was wir sprechen. Vielleicht erstmal so ein Service-Part, Thema Hitze, Hunde, Tiere, Haustiere. Ich meine, man kann es gar nicht oft genug sagen, auf was sollte man achten, beziehungsweise die Frage ist, auch wenn es denn mal passiert, dass der Hund vielleicht wirklich einen Hitzschlag bekommt, was kann man so machen als erste Hilfe?
Ja, also erstmal ist es wichtig, dass man eben einfach schaut, was sind das für Menschen, die zu Unzeiten letzten Endes auch mit ihrem Lebewesen unterwegs sind. Und da passt vielleicht dein Intro dazu, dass man das Gefühl hat, dass Menschen mit Tieren unterwegs sind, denen irgendwie auch das Gefühl vielleicht fürs Lebewesen abhanden gekommen ist. Und das beobachte ich tatsächlich auch. Und da passt vielleicht dieses, Tiere sind keine Sportgeräte, Tiere sind keine Spaßungsobjekte, Tiere sind keine Ware. Und wenn man das Tier als eigenständige Persönlichkeit mit eben bestimmten Bedürfnissen wahrnimmt, passiert einem eigentlich gar nicht, dass man zu Unzeiten mit dem Lebewesen in großer Hitze, vielleicht noch joggend oder so unterwegs ist. Und da stellen sich tatsächlich dann eben auch intensive Fragen. Wie kann das passieren? Wie kann man so wenig Empathie für seinen Kumpel entwickeln, dass man eben einfach zu ganz großer Hitze die Tiere auf dem Asphalt neben Fahrrad laufen sieht oder überhaupt unterwegs sieht. Und da passieren halt tatsächlich auch immer wieder und auch immer mehr Probleme in der Praxis bei mir, wo man eben einfach sagen muss, viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass der Asphalt beispielsweise brennend heiß sein kann. Man sollte halt wirklich, bevor man mal losgeht, mal selber mit barfußen Füßen auf die glühenden Steine treten, auf der sich der Hund ja mit vier Füßen permanent bewegt.
Zumal die Pfoten ja elementar wichtig sind beim Hund, weil er ja da tatsächlich, das ist ja eine der wenigen Stellen, wo der wirklich in Anführungszeichen schwitzen kann, ne?
Ganz genau. Und das wissen halt viele auch nicht. Die Füße sind tatsächlich auch die Zonen, wo man einen, nicht nur den Hund, aber auch die Katze runterkühlen kann. wenn halt tatsächlich irgendwo ein Hitzekollaps passiert ist, wenn das Tier eben einfach von der Hitze überfordert ist, dann macht es eben vor allen Dingen Sinn, die Füßchen zu kühlen, um damit einen Einfluss auf das ganze zentrale System zu nehmen. Dann kann man eben einfach auch in der Wohnung, wenn die Temperaturen so sind wie jetzt die letzten Tage, tatsächlich auch mit nassen Tüchern in der Nähe des Tieres runterkühlen, vielleicht noch einen Ventilator dran stellen, dass einfach ein bisschen Luftaustausch da ist. Und eben durch die Verdunstungskälte gibt es einfach auch ein besseres Raumklima beispielsweise. Und es ist auch ganz wichtig, wenn tatsächlich so eine Art Zusammenbruch entstanden ist, wenn man halt, wenn das so schlimm ist, dass man sich Hilfe suchen muss beim Tierarzt, bei der Tierärztin, beim Tierheilpraktiker, dann sollte man halt auch gucken, dass eben meistens das Flüssigkeitssystem eigentlich immer gelitten hat. Und da sollte man eben auch schauen, dass man vielleicht den Therapeuten, die Therapeutin mit darauf hinweist, dass man isotone Infusionen beispielsweise unter die Haut nochmal als zusätzliches Angebot gibt, weil das eben eigentlich eine ganzheitliche Unterstützung des Systems beinhaltet, was viel zu selten gemacht wird im Übrigen, auch von Tierärzten, von Tierärztinnen nicht, seltsamerweise.
Also in meinem Hundepsychologiestudium hatte ich das Thema auch nur leider sehr kurz und hatte auch so ein bisschen Erste Hilfe für Hunde. An was ich mich noch erinnern kann, das ist auch noch mal rein vom Indikator her, also um zu sehen, weil du sagst es schon, auch die warme Wohnung kann schon ein Problem sein. Ein Unterschied ist oder wo man auf sein Tier achten sollte, sind eher lang. Ich habe ja immer so ein Dackelfan, lang- und kurznasige Hunde, weil halt eher langnasige Hunde eher eine Chance haben, sich vorne ein bisschen mehr runterzukommen. Zu kühlen. Die Zunge ist ja auch ein Indikator, wenn je breiter und je durchbluteter und im schlimmsten Fall je blauer die wird, man das ja auch sieht. Aber halt gerade diese ganzen oft ja Qualzuchthunde mit diesen ganz kurzen Nasen, die sind ja nochmal zu sehr, oder Katzen auch. Wobei von Katzen habe ich keine Ahnung, das musst du gleich beantworten. Also dass generell so kurznasige Tiere nochmal mehr gefährdeter sind als eher langnasige Tiere. Nur rein von der ja, Vorsicht her, sag
Anatomie
ich mal.
her, ja, hat natürlich ganz klar eben mit diesen Rückzüchtungen zu tun. Die Tiere haben meistens eben auch insgesamt mit dem Kreislauf sowieso schon stärkere Probleme, weil eben einfach durch diese kurzen Atemwege und diese ganzen Unterbrechungen eben einfach auch das Herz-Kreislauf-System, die Sauerstoffversorgung insgesamt eben auch runtergefahren ist. Und bei diesen Tieren ist natürlich die Gefahr, dass dann, wenn ein zusätzlicher Faktor dazu kommt, dass da eben dann auch schneller zusammengebrochen wird, das ganze System eben schneller zusammenbricht, ganz klar.
Ich meine, du arbeitest viele, viele Jahre eben als Tierheilpraktikerin. Ist es jetzt von mir ein subjektives Gefühl oder ist es wirklich so, dass gerade wenn es heiß wird, du dasselbe auch erlebst, dass vielleicht sogar auch Menschen, wir wollen ja gar nicht alle Menschen so als unfürsorglich darstellen, aber ist es tatsächlich so, dass immer noch in diesen heißen Monaten da mehr zu tun ist für Tierärzte? Weil man denkt ja immer so, Mensch, jedes Jahr, selbst Tasso und was weiß ich, die machen alle irgendwie Tiere nicht im Auto lassen bei der Hitze, wobei, da frage ich mich immer wieder, also ich kann das ja gar nicht nachvollziehen mit meiner Empathie, wie man auch noch einen Hund im Auto lassen kann oder ein Kind oder so bei den Temperaturen. Aber wie gesagt, was du schon gesagt hast, auch gerade diese ganze Joggerei in der Hitze, ich weiß es nicht. Sag mal aus deiner Sicht, also aus deiner fachlichen Sicht, an was liegt, sind wir als Mensch dann doch so rücksichtslos, so unbedarft? Das ist so eine Sache, das steht selbst in irgendeinem Apothekerheftchen, steht ja immer mal so ein Artikel mit Tieren und Kindern bei Hitze. Also das müsste doch langsam angekommen sein.
Ich kann es auch nicht wirklich sagen. Also ich denke halt eben, wie gesagt, häufig, dass die Menschen ihr Ego gerne drüber stellen über ihren Partner, egal welcher Spezies dieser angehört. Aber es ist auch tatsächlich so, dass wir natürlich auch mehr Zivilisationskrankheiten, sogenannte, bei Tieren haben, durch Züchtung, durch vielleicht auch nicht ganz vernünftige Fütterung. Also Zivilisationskrankheiten sind halt auch Herz-Kreislauf-Probleme oder eben auch Gelenkprobleme, die tauchen dann eher mal im Winter auf, wenn es kälter wird, wenn es nasser wird. Aber im Sommer sind halt diese Zivilisationskrankheiten, führen halt gerne dazu, dass eine Überforderung halt dann sich da äußert. Und ich weiß es auch nicht, ob das eine schlechte Wahrnehmung ist oder wie gesagt ein übersteigertes Ego, dass sowas immer wieder passiert. Aber wie gesagt, es passiert einfach auch bei Menschen, die ihre Tiere wirklich auch versuchen, im Schatten zu haben, vernünftig mit ihnen spazieren zu gehen. Und ich meine, die Klimakatastrophe kommt auch dazu. Es sind einfach extremere Wetterphänomene. Und auch bei Menschen gibt es die Übersterblichkeit in dieser Hitze. Ich glaube, da können wir keine Spezies außen vor lassen.
Werbung. Kennt ihr schon Dental Delight? Nein? Dann wird's höchste Zeit. Denn Dental Delight ist ein tolles, junges Start-up aus Bad Homburg, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, die leckersten Zahnpflegeprodukte der Welt zu kreieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine meiner Lieblingssorten Zahnpasta. Das ist Berryplast. Die hat zum Beispiel ein Ökotestsiegel mit sehr gut bekommen. Und das Tolle ist, alle Sorten sind vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral und um Lieferwege kurz zu halten, entwickelt und hergestellt in Deutschland. Und ich habe tatsächlich alle 6 Sorten bei mir im Bad stehen und nehme je nachdem Tageszeit oder warm, kalt, Sommer, Winter und Lust und Laune immer die passende. Das kann ich euch empfehlen. Klingt gut. Das Beste ist, bei Dental Delight im Shop gibt es ein 6er Probierpaket, wo ihr von jeder Sorte eine Tube bekommt. Das Ganze ist schon in diesem Pack günstiger und obendrauf bekommt ihr noch mit dem Code Lust auf Vegan 15 nochmal extra 15% zum Ausprobieren. Das möchte ich euch heute mal ganz speziell eben als Tipp geben. Somit könnt ihr alle Sorten probieren und habt je nach Lust und Laune und Tageszeit oder je nachdem, wer bei euch in der Familie sich noch die Zähne putzt, immer die leckersten Sorten. Vegan, frei von Mikroplastik, klimaneutral, hergestellt in Deutschland. Besser geht's nicht. Alle Infos und Links, den Code und so weiter findet ihr auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, absolut, klar. Ich meine, wir leiden ja selber genauso drunter. Also selbst wenn du halbwegs fit bist, die Hitze, die macht uns natürlich zu schaffen, weil wir schlicht nicht gewohnt sind auf jeden Fall. Bevor wir jetzt so ein bisschen zu deinem Lebenslauf mal kommen, will ich mal ein Disclaimer, du wirst das mit Sicherheit nachher auch nochmal sagen, mir ist es wichtig, jetzt vorab so ein Disclaimer zu machen, wenn jetzt vielleicht schon die Ersten, wobei ich weiß ja so ganz grob, wer so bei mir zuhört und ich weiß, dass die Leute auch sehr offen sind, will ich kurz was dazu sagen. Ich weiß, du machst das auch nochmal, aber mir ist eben auch nochmal wichtig, so Tierheilpraktiker, ja. Ihr werdet gleich sehen, wenn ihr jetzt zuhört, oder ihr wisst es mit Sicherheit auch, es gibt hier Unterschiede. Ich selbst bin mit meinem Nelson, also mit meinem Dackel, meinem heißgeliebten, der 15 Jahre an meiner Seite war, selbst ein großer Fan davon geworden, weil ich hatte das ja schon im Vorgespräch erzählt, der hatte so ein recht großes Ekzem vorne und habe zum Glück einen ganz tollen Tierarzt, der sowohl ja der konventionellen Medizin, ich habe ja von dir schon gelernt, ich versuche nämlich jetzt auch das Wort Schulmedizin zu vermeiden, das fand
ich
nämlich sehr
gut. Super, ich bin stolz auf dich.
Nein, das war sehr gut, das wirst du mit Sicherheit auch gleich nochmal sagen, also der konventionelle Medizin, wie auch eben der Homöopathie, der Heilpraktiker-Kunde eben aufgeschlossen ist und war da wirklich, und ich bin es selber ja auch bei mir selbst, aber ich war da wirklich geplättet gewesen. Ich musste dem einmal am Tag ganz normal subkutan unter die Haut, was ja so überhaupt kein Problem ist, eben einfach so ein Mittel spritzen, was eben keine Chemie und so weiter hatte. Und dann ist dieses Ekzem ganz natürlich durch diese Selbstheilungskräfte, die Tiere noch viel mehr haben als wir, damit habe ich mich auch befasst, wirst du aber auch gleich nochmal richtig sagen, ist das eben von innen nach außen ausgeheilt, eben ohne was rauszuschneiden. Klar, das ist dann aufgeplatzt, mein Gott, da muss man dann halt mal kurz die Fliesen aufwischen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann wurde das nur mit Silberspray behandelt und nach, also nicht mal 2 Wochen war das Thema durch gewesen, ist super verheilt, musste nicht genäht werden, also so ein kleines Näbchen ist dann übrig geblieben und habe danach mit den Hunden, die ich so als Pflegehunde aufgenommen habe, dann da auch sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade was ältere Straßenhunde angeht, so mit Gelenkproblemen. Die haben im Schnitt bei mir immer so 3 Jahre noch, Hunde, denen man immer noch so 6 Monate gegeben hat, die haben bei mir im Schnitt immer noch so 3 Jahre schön ihren Ruhestand genießen dürfen und bin, wie gesagt, also schon lange, seit, keine Ahnung, 10, 12, 14 Jahren, da wirklich ein ganz großer Fan von und mir ist auch durchaus bewusst, dass es wie in vielen Bereichen da eben solche und solche gibt. Ich weiß von dir, du gehörst zu den wirklich Guten, denn du kennst beide Seiten. Jetzt fange ich mal ganz vorne an. Du hast nämlich auch ganz ursprünglich mal bei einem Tierarzt ein Praktikum gemacht. So ging es los, das erzählst du gleich nochmal richtig. Und hast nämlich auch Veterinärmedizin erstmal ganz klassisch studiert. Und das finde ich ebenso gut. Deswegen nicht gleich verteufeln, da gibt es solche und solche und vor allem gibt es auch welche wie eben dich oder auch mein Tierarzt, die eben einfach das Beste aus beiden Welten nehmen, die es erstmal mit sanften Mitteln probieren und mit der Chemiekeule kann mir eben immer noch kommen. Also das ist mir nur wichtig zu sagen, wir lehnen das nicht ab, sondern es geht darum, einfach da mal ein bisschen, ja, für diesen Bereich mal eine Offenheit und ein Interesse zu generieren. Aber erstmal so zu deinem Leben, also wie kamst du dazu? Du machst es ja wirklich schon dein Berufsleben lang. Das wusste ich selbst ja auch gar nicht, habe ich ja auch jetzt erst erfahren. Du bist eingestiegen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mit einem Praktikum bei einem Tierarzt. Ne? So, also eigentlich ganz, ja, was heißt ganz klassisch, aber so vielleicht damals noch in jüngeren Jahren eher so ein bisschen neugierig, naiv, nenne ich es jetzt mal.
Ja, ganz klar. Also ich bin, seit ich denken kann, also ich kann ja mal zählen, ich bin, seit ich 12 bin, Vegetarierin gewesen, habe also meine Leidenschaft für Tiere ganz klar immer schon gehabt und habe dann mit 16 war das Schulpraktikum angesagt und da hatte ich eben dann, ich hatte damals ein Pferd und habe, unser Stalltierarzt war halt eben ein ganz besonders, wie soll ich sagen, dem Lebewesen zugewandter Tierarzt und den habe ich mir halt ausgesucht und habe ihn auch sehr genervt, muss ich sagen, dass er mich als Schulpraktikantin überhaupt nimmt, weil er gesagt hat, oh, er hat also nur miserable Erfahrungen mit irgendwelchen naiven Persönchen, die er halt durch die Schulpraktika-Zeit durchgezogen hat. Und es ist eher anstrengend gewesen für ihn als in irgendeiner Form hilfreich oder positiv. Naja, und dann habe ich es aber geschafft. Ich konnte ihn überzeugen mit wahrscheinlich etwas Hartnäckigkeit. Ja, und dann ist das ja eine überschaubare Zeit. Das sind ja ein paar Wochen, ne, wo das Praktikum angesetzt ist. Und ich war halt sehr wissbegierig. Er hat auch tatsächlich schon gleich profitiert von bestimmten Zugangsformen, die ich zu Lebewesen halt einfach hatte. Ich kann mich erinnern, dass ich bei, also man muss dazu sagen, das waren Großtierpraktika mit ungefähr 80% Lebewesen aus der sogenannten landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und dann eben 20%, ein kleiner Anteil Streicheltiere, in Anführungsstrichen. So, und da meine Leidenschaft hat auch immer schon den Tieren, die eben in unserer Produktion für unseren Genuss leiden, da war meine Leidenschaft schon immer sehr. Und wie soll ich sagen, also da gab es dann eben Landwirte, die halt ihren Hund, das ist ja nun schon lange her, da gab es auch zum Teil noch Kettenhunde und so. Der Hund musste behandelt werden und keiner traute sich so richtig ran. Und ich hatte dann tatsächlich einen Zugang. Ich bin zu manchen reingekrabbelt in die Hütte und habe sie dann da mit ihren Dingen versorgt. Also das hat sich so ganz langsam einfach gezeigt, dass das irgendwie meine Leidenschaft ist und ich da vielleicht auch hilfreich sein kann. Naja, und dann hatte er auch durchaus mal ein paar OPs, wo ich auch ganz gut assistieren konnte, weil ich halt eben einfach alles aufgesaugt habe und vielleicht auch relativ schnell Handgriffe umsetzen konnte, wie auch immer. Also es war für mich völlig klar, also ich liebe das, das wird mein ausschließliches Hobby neben der Schule. Ja, und das ging uns irgendwie beiden so, dass wir uns gegenseitig irgendwie fachlich, beziehungsweise nicht fachlich, ich war ja nun wirklich keine Fachperson, aber dass wir uns einfach bereichern konnten und dann war das tatsächlich so, dass ich also nach der Schule dann ganz häufig eben bei ihm aufschlug und wenn es dann halt auch nur, damals gab es noch keine Handys, wenn ich dann halt Funkdienst oder Telefondienst gemacht habe und ihn angefunkt habe, wo er im Auto saß, ja, wie auch immer. Und in der Zwischenzeit, wenn ich dann halt sowas Trockenes gemacht habe, habe ich dann halt Fachbücher gelesen, habe Beipackzettel gelesen und habe dann Fragen gestellt und bin dann so ein bisschen medikusmäßig reingewachsen, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch ein Riesenschatz, was ich dann halt letzten Endes lernen durfte, was einem auch ein Studium nicht vermitteln kann. Also wenn man halt 200 Kühe abgehört hat oder abgetastet hat oder untersucht hat und unterschiedliche vergleichen kann, wie klingt ein Herzton eigentlich richtig, was gibt's an Veränderungen, wie hört sich ein Labmagen an, der verlagert ist oder eben auch bei Hund und Katze Dinge oder Kälberhusten oder sowas. Ich meine, es gehört ja einfach auch eine Form von Erfahrung dazu, die man über die Zeit erst gewinnen kann. Und das war schon eine sehr coole Möglichkeit, da reinzuwachsen, ohne eben die Theorie als Basis zu haben, obwohl ich mich dafür auch immer interessiert habe. Also wie gesagt, die Fachliteratur habe ich schon immer aufgesaugt, um zu verstehen,
Nein, das glaube ich. Deswegen habe ich das eben auch so versucht auszudrücken, weil man kennt ja so diese ganzen, also ich drücke es jetzt mal voll klischeemäßig aus, so diese ganzen Heftchen von früher aus meiner Jugend. Ich bin ja nur auch schon eher, gehe in Richtung 50 langsam, aber sicher, wo dann so diese Mädchen zum Tierarzt und ihr Praktikum und da irgendwie so alles den Tieren helfen und dem ausgesetzten Fuchs, ja. Also das sind ja schon extreme Klischees und deswegen finde ich das, also jetzt so, wenn du das erzählst von dem Tierarzt, auch eigentlich ganz, ganz cool und auch von dir, weil das ist ja, gerade wenn du sagst, irgendwie mit 80% dann auch landwirtschaftlicher Nutztierhaltung, das ist ja auch ein echter Knochenjob, dann mal abgesehen davon. Und bringt ja eben auch nicht nur das Elend im Sinne von, man muss Tiere einschläfern, was ich, deswegen wäre ich schon völlig ungeeignet dafür. Mir ist es klar, dass das nötig ist, aber vor allem halt dieses Elend, dann gerade wenn du dann vielleicht im Nutztierbereich, immer noch ein schlimmes Wort, was mir so schwer über die Lippen kommt.
Ich spreche es immer mit Anführungsstrichen.
Ja, genau. Nutz, also weil
Tierbereich, weil es sollte keine Tiere geben, die wir nutzen und benutzen.
Ich habe immer genau. So diesen innerlichen Widerhaken, aber vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass das Wort mal aus unserem Sprachgebrauch gestrichen wird. Aber wenn du dann noch dieses Elend vielleicht siehst und da vielleicht auch dem einen oder anderen Tier zwar helfen kannst oder es vielleicht wirklich erlösen kannst, aber in der gesamten Maschinerie stehst und relativ wenig bis gar nichts machen kannst, da ist ja, wie gesagt, diese bunte Fantasiewelt mit Blümchen und dem Häschen, dem man hilft, das hat mit Sicherheit sehr wenig damit zu tun. Und dafür muss man wirklich, darauf muss man einfach Bock haben, jetzt so wie bei dir, ja?
Also ja,
das muss man wollen.
Also das war, anfangs war das tatsächlich auch ein Schock, wirklich zu sehen, live und in Farbe, wie in welchem riesigen Ausmaß die Tiere halt in der Massentierhaltung auch leiden. Und da mein Lehrtierarzt, der hat auch tatsächlich Fleischbeschau gemacht, ne? Und je mehr ich halt, wie soll ich das sagen, je mehr ich halt auf der einen Seite ein Standing bei meinem Lehrtierarzt hatte und dann auch bei den Landwirten, weil ich dann halt manchmal durch eine kleine Hand und ein zartes Handgelenk auch durchaus mal nützlich war in Sachen Geburtshilfe oder wie auch immer oder eben auch mit den Menschen versucht habe, kommunikativ einfach umzugehen, mich ja also auch mit den Menschen versucht habe zu verbinden, was natürlich auch eine Wahnsinnsgratwanderung war. Aber ich hatte dann irgendwann tatsächlich ein Standing auch bei den Landwirten und auch bei den Schlachtern tatsächlich, sodass ich dann auch mal sagen konnte, also meinem Lehrtierarzt, dann saß ich halt manchmal wirklich auch im Auto und habe Rotz und Wasser geheult, wenn wir raus waren aus den Stallungen. Und dann haben wir halt gesprochen darüber, was mich halt so mitgenommen hat. Und mit der Zeit, weil er eben auch Respekt vor mir bekommen hat, hat er dann halt auch gesagt, anfangs hat er gesagt, so du gehst jetzt da durch, wir haben jetzt 500 Ferkel zu impfen. Du guckst nicht rechts, du guckst nicht links und wir machen das jetzt. Und wenn du dann halt Tiere siehst mit ausgerenkten Hüften, mit riesigen Verletzungen, mit furchtbaren Krankheiten. Ja, irgendwann war es dann so, dass er gesagt hat, so, du darfst meine Medikamente benutzen und du darfst Schmerzmittel wenigstens spritzen. Also natürlich in Absprache mit dem Landwirt, der dann halt zum Teil gesagt hat, ach, lass das kleine Blondchen, dass die da zufrieden ist. Ne, aber ich konnte dann tatsächlich wirklich was tun. Wirklich, so lief es. Ne? Ich meine, ich war 16.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei dir. Also absolut, ja.
Aber da kam natürlich auch dazu, dass die mich in irgendeiner Form mögen mussten und nicht als lästig empfanden. Also es war wirklich, da, ich glaube, Umgang mit Menschen habe ich da wahnsinnig viel gelernt, um zum Ziel zu kommen. Also mein Ziel war einfach wirklich in diesem System vielleicht irgendwas für die leidende Kreatur bewirken zu können. Und ich habe es irgendwie geschafft und zum Beispiel dann auch bei der Fleischbeschau, da geht es ja eigentlich um Lebendbeschau und dann halt wirklich Fleischbeschau. Und da ich halt nicht aggressiv reaktionär auf die Schlachter einwirkte, sondern irgendwie versucht habe, vielleicht auch mal, hört sich blöd an, aber irgendwie witzig zu sein, vielleicht eine Situation zu entschärfen, habe ich dann auch zum Teil dann wirklich das irgendwann in der ganzen Zeit geschafft, dass ich die Lebendbeschau gemacht habe. und dabei war und dann eben auch einwirken konnte, dass dann eben kein Viehtreiber benutzt wurde, selbst versuchen, irgendwie beruhigend zu wirken, zum Beispiel auch darauf hinzuwirken, dass das sind relativ kleine Schlachtbetriebe gewesen, muss ich sagen, wo man einfach auch persönlichen Kontakt auch zu den Menschen und zu den Tieren haben konnte, also nicht so eine ganz riesige maschinelle Schlachtung. Und wo ich dann zum Beispiel einwirken konnte, dass oder ermöglichen konnte, dass die Schweine nass gemacht wurden, bevor die Elektrozange kam und die dann einfach auch unfassbar viel besser wirkte. Aber das muss ich schon sagen, das war schon, also es ging schon sehr ins Seelische und kann man sich vorstellen. Und ich habe dann auch gedacht, also eigentlich in den ersten Tagen, meine Güte, wenn ich jetzt nicht schon längst vegetarisch gewesen wäre, dann wäre ich es aber jetzt sofort.
Ja, klar, man merkt, wenn du das jetzt erzählst, das hat dein, letztendlich ja dein ganzes Leben geprägt. Ja, und hat dich zu dem gebracht, was du eben heute tust. Also wie gesagt, da habe ich höchstens Respekt vor. Vielleicht, bevor wir jetzt weitergehen, vielleicht nur nochmal so für die HörerInnen so eine Fleischlebendbeschau. Vielleicht nur mal so im ganz groben.
Nein, Lebendtierbeschau heißt es.
A, was wird da gemacht und für was wird es gemacht? Nur damit wir es nochmal, weil der Podcast geht ja direkt ins Ohr, ins Gehirn, dass die Leute sich das einfach nochmal vergegenwärtigen, von was wir hier
vielleicht
so
auch
reden.
Vielleicht auch das Herz, ja.
Genau, übers Hirn und Herz, das wäre optimal, ja, oder von mir ist über Herz ins Hirn auch gut, nämlich ist beides in Ordnung.
Ja, es geht halt einfach darum, ich habe immer gesagt, okay, sobald es tot ist, sobald die Seele, die ich niemandem absprechen werde, ausgehaucht ist, also Hauch sehr verniedlichend gesagt, weil da haucht keiner, sondern das ist halt wirklich, sind Gewalttaten. Dann ist es nicht mehr meins. Das ist mir ganz egal, ob das jetzt, ne? Also ich bin keine Lebensmittelanalytikerin. Mir geht es um das lebende Tier und ja, und eben einfach auch das, die Ankunft der Tiere zu sehen, das Entladen, den Gesundheitszustand und einfach den Umgang mit dem Lebewesen, solange das Herz noch schlägt. Das war mir einfach das ganz, ganz Wichtige. Und das muss natürlich auch in irgendeiner Form dokumentiert werden, beziehungsweise finde ich es auch unheimlich wichtig, ganz häufig ist da gar keiner. Ja, also so ein Grad im, gut, vielleicht im Riesenschlachthof ist es tatsächlich manchmal vielleicht noch überwachter als in so kleinen Dorfschlachtereien, wo man einfach das Gefühl hat, ach, das ist der Schlachter meines Vertrauens. Wenn da kein Tierarzt ist, der sich wirklich mit den Lebewesen verbindet, der kommt dann einfach, wenn das tote Tier an dem Haken hängt und macht dann seine vorgeschriebene Untersuchungsmethode, nimmt bei Schweinen eine Probe vom Zwerchfellspfeiler und guckt, ob Trichinen da sind und so weiter und so fort und stempelt dann diese Leichenteile ab. Ja, und daran
hapert es eben ganz oft. Das heißt, da findet gar keine Begutachtung vorher statt.
Naja, müsste es eigentlich, kein Kläger, da kein Richter. Und ich meine,
ich denke halt auch die Menge, ne? Wenn da so ein Tiertransport kommt, da werden ein paar hundert Schweine ausgeladen. Ich meine, das kann ja einer allein auch gar nicht machen.
Naja, aber das ist halt in diesen ganz großen Schlachtbetrieben, da ist das eben, da gibt es ja wirklich tatsächlich angestellte Tierärzte, die für diese Tätigkeiten den ganzen Tag da sind. Das ist nochmal was anderes, als wenn beim kleinen Schlachter nebenan passiert das halt vielleicht um 3 Uhr morgens. So, und welcher Tierarzt, der da halt eben natürlich die Fleischbeschau als Beamte macht, wer schält sich denn da aus dem Bett? Und das habe ich schon das Gefühl, oder das ist einfach so, dass es ganz häufig eben letzten Endes Lebensmittelanalytikerinnen sind, die eben, wie gesagt, dann kommen, wenn das Tier tot ist und gucken dann halt ihre Untersuchungsgänge durchschneiden, die Lungen anschauen, sind die eben irgendwo mit Parasiten behaftet oder Lebern oder so. Aber da, wo es einfach auch tierschutzrelevant notwendig wäre, das ist dann manchmal halt auch definitiv Stunden vorher schon und eigentlich müsste so ein Tierarzt halt in der Nacht kommen, wenn die Tiere angeliefert werden und der Schlachtprozess mit begleiten. Und dann dauert es ja auch noch eine ganze Zeit bis, ne, also ich meine, so einen Stempel aufsetzen, das kannst du auch Stunden später, weil die Tiere sowieso abhängen und die werden ja nicht sofort verarbeitet. So, und das sind so Sachen, die, da gibt es eine Riesendiskrepanz und das ist natürlich auch was Tierleid, der sowieso stattfindet beim Schlachten, da brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen, kein Tier wird totgestreichelt, aber wo einfach so eine wahnsinnige Grauzone entsteht, die auch dadurch entsteht, dass der Tierarzt, der das begutachten sollte, halt ganz selten wirklich in dieser empfindlichen Phase vor Ort ist.
Ja, das ist also immer wieder erstaunlich. Also das ist jetzt so über diesen speziellen, wir haben jetzt ja über, von diesem Schlacht-Antifa-Prozess haben wir jetzt ja über so eine ganz bestimmte Stelle gesprochen. Über die habe ich mir natürlich vor in der Dimension auch noch nie Gedanken gemacht. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dieser ganze Prozess ist grausam und deswegen sind wir ja auch schon irgendwie über 10 Jahre jetzt ganz vegan. Aber es ist immer wieder brutal zu hören, wie du schon gesagt hast, in diesem einen Bereich, in dieser Grauzone, wie viel Brutalität oder wie viel Bestialität zu dem eigentlichen Prozess, der eh schon grausam genug ist, eben noch dazukommt, ja, wo dann irgendwie ein Tier schon allein krank aufgezogen wird und ich meine, die Tiere sowieso schon leiden und dann da irgendwie noch dahin gekarrt werden und das man auch noch durchmachen müssen. Also es ist
ja, es ist tatsächlich auch das schreckliche Ende eines lebenslangen Leidensprozesses, das muss man eben auch einfach sagen, ne?
Zum Glück bist du am Ball geblieben und hast gesagt, okay, ich will Tieren helfen, was du eben auch tust. Hast dann erstmal ganz klassisch studiert, Veterinärmedizin, bist dann aber auch schon relativ bald eben auf diese Naturheilkunde gekommen.
Ja, also ich habe einfach ganz klar gedacht mit dieser Vorgeschichte. Also mein Anspruch war oder mein Wunsch war, ich möchte mich als Anwältin für Tiere ausbilden lassen. Und der richtige Weg wird dann wohl das Tiermedizinstudium sein. Und da war ich durch und durch überzeugt davon und habe das auch höchst motiviert, habe ich da losgelegt. Aber mit der Zeit habe ich eben einfach auch gemerkt, welche Ethik- und Moralvorstellungen dort transportiert werden. Also ich habe dann später auch selbst als Dozentin für HeilpraktikerInnen jahrelang war ich unterwegs und habe da eben auch gesehen und habe es ja von mir selbst gesehen. Also das sind so Heldinnen gewesen, die Professorinnen, die uns da bestückt haben mit unserem Wissen. Naja, wenn das keine TierrechtlerInnen sind, dann kann es auch ganz schön furchtbar sein für jemanden, der sich emotional mit dem Lebewesen verbindet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lernt man ethisch nichts dazu, gar nichts, so als Studentin. Ja, und dann habe ich einfach gedacht, also das ist es definitiv nicht, was den ethischen Anspruch angeht. Also ich kann hier Fakten lernen und so weiter, aber wenn da im Prinzip schon, wenn es nur aufkeimt, dieses Pflänzchen an Hoffnung, dass Menschen produziert werden in diesem Beruf, die irgendwo eine Seele für das Tier haben oder Mitgefühl mit dem Tier, dann wird dieses Pflänzchen im Studium im Keim erstickt. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich werde hier zu einem Mitmacher. Und das will ich auf gar keinen Fall. Ja, und dann kam vielleicht noch positiv, also mein Glück war vielleicht, dass ich eben in der Vorphysikums- und Physikumsphase, dass da mein Sohn geboren wurde. Und mein Sohn ist mit eingeklemmtem Leistenbruch, also mit 5 Wochen hat er einen eingeklemmten Leistenbruch gehabt und wurde ganz normal operiert. Und da ist tatsächlich was schiefgegangen. Also natürlich kann man sich vorstellen, bei so einem 5 Wochen alten Säugling ist alles winzig klein. Und es wurde halt ein Nervenplexus unterbrochen, chirurgisch offensichtlich. Jedenfalls war er nicht mehr in der Lage, seinen Enddarm selbsttätig zu entleeren. Und da ist man natürlich als Mutter extrem, sucht man, wie verrückt, wer kann meinem Kind helfen? Und ist natürlich mit dem Leid des Kindes extrem verbunden und versucht dann halt, wenn die konventionelle Medizin dir nichts anderes sagen kann, als wir müssen jetzt einen künstlichen Darmausgang legen. Ja, und hat dann eben, kommt mit anderen alternativen TherapeutInnen in Kontakt, die eben dann mit tatsächlich damals Akupunktur und Homöopathie deinem Zwerg helfen können, nachhaltig und ihm eben so eine komplizierte Operation ersparen konnten, komplett. Dann bist du natürlich noch mal intensiver durchdrungen von Möglichkeiten der alternativen Medizin. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich habe jetzt ganz viele Wege aufgezeigt bekommen und mir ist es wichtig, etwas wirklich aus vollem Herzen und zu 100% zu machen. Und da habe ich dann halt gedacht, okay, ich habe so viel Tiermedizinisches schon im Vorwege gelernt und natürlich auch im Physikum und Vorphysikum. Das wird mir keiner nehmen, das ist wahnsinnig kostbar, aber ich muss jetzt umsatteln und ich möchte das andere durchdrungen lernen und habe dann eben gesagt, ich möchte Tierheilpraktikerin werden. Also ich habe es bis jetzt nicht bereut.
Das glaube ich dir auf jeden Fall. Zumal, ich sag mal, dein Herz ja eh auch da in verschiedenen Richtungen schlägt. Man kann dich, werde ich auch nochmal verlinken. Also ich folge dir ja schon lange, lange auf Facebook. Und die Tiere, die du hast, da sind ja auch sehr viel gerettete Tiere. Also du behandelst ja jetzt nicht nur einfach, also nicht nur Tiere jetzt, ich sag mal, von Kunden, die mit ihren Tieren kommen, sondern du hast ja eben auch Tiere, die aus schlechter Haltung kommen, die gefunden werden, die jemand brauchen. Und hast
nur,
dadurch,
ich habe nur solche Tiere. Ich habe noch nie ein Tier gekauft.
Genau, also das meine ich. Also du hast, klar, du hast ja einmal den Job als Tierheilpraktikerin, wo du Tiere von Kunden behandelst, aber genau, deine Tiere, das ist also eine wahnsinnig illustre Truppe, klar, wo Freud und Leid ist, aber wo es eben auch diese Erfolgsgeschichten gibt, wenn du Tiere aus irgendeiner Haltung hast und man wirklich mitfiebert, wie du die aufpäppelst und du beschreibst ja auch immer sehr genau, was du tust, warum du das tust und was du jetzt machst und wie man helfen kann. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dir da eben zu folgen.
Es sind halt beides. Ne, sind halt Tiere, die halt gerettet wurden aus misslichen Lagen, aus also Tierbefreiungsaktionen und das sind halt von Hühnern über Gänseenten, Schafe, Pferdeklappenponys und eben auch Hund und Katze aus Tierschutzbereichen und eben auch meine beiden Wildschweine, die eben auch mutterlos gefunden wurden. Und es sind einfach alles Notfälle. Ehemalige oder ungeliebte Tiere oder ausgebeutete Tiere, die auch Päpplungsbedürfnis haben oder auch chronisch kranke Tiere, die eben aus Überforderung mir übereignet wurden. Also alle irgendwie mit besonderer Vorgeschichte und besonderen Bedürfnissen.
Und ich sag mal, was man halt beobachten kann, ist halt wirklich diese wahnsinnige Verbindung, die du eben zu den Tieren hast. Also du hast eben schon selbst gesagt, du hast also zwei Wildschweine, die gefunden wurden, die du hast ja schon selbst gesagt, du hast sogar damit ein bisschen gehadert, weil es Wildtiere sind, aber die eben ohne dich keine Chance gehabt hätten. Das ist Fakt. Wo ich also wirklich größte Hochachtung allein nur bei den zwei Tieren davon habe, weil du musst ja so einem Tier überhaupt erstmal eine Verbindung hinkriegen. Ja, also du hast es ja schon erzählt, ja, die haben ja noch immer ihren Fluchtreflex und haben ja eigentlich gar keinen Bock auf uns Menschen. Aber wie gesagt, du konntest denen helfen, du hast denen geholfen. Und wenn man das jetzt sieht, wenn du denen da irgendwie einen Bauch streichelst und die schmeißen sich da auf die Seite und sind da eigentlich wie so ein Hund, wo ich immer, also ich immer mit offener Klappe da sitze und denke, Irrsinn, aber das kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also das braucht ja auch wahnsinnig viel Zeit, kann ich mir vorstellen.
Zeit, Geduld, Einfühlungsvermögen, ja. Respekt, ja. Und das ist tatsächlich aber auch so ein, ich weiß es nicht, so ein Unterschied, vielleicht jetzt um nochmal kurz zur konventionellen und zur alternativen Therapie zu kommen. Also ich habe es ja gesehen, also so ein Tierarzt im herkömmlichen Sinne, der hat halt eigentlich nicht so viel unterschiedliche Präparate, die helfen können, die sehr, 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 sehr wichtig sind in bestimmten Bereichen. Also unterschiedliche Antibiotika, Cortison, vielleicht auch irgendwelche Hormone oder so. Aber da geht es dann eigentlich um das Symptom und nicht um, also ein guter Tierheilpraktiker, gute Tierheilpraktikerin, die wird sich einfach auch mit der Seele des Tieres verbinden.
Ich habe übrigens Ursache, auch ein Buch. Genau.
Ja, oder auch mit dem Wesen des Tieres. Nicht nur mit der Ursache natürlich auch, aber tatsächlich eben auch mit dem Tier, mit seiner Lebenssituation, vielleicht eben auch, also gerade was Verhaltensauffälligkeiten angeht, da muss man ja auch ein bisschen intensiver nochmal hinschauen und schauen, wie ist die Verbindung Mensch und Tier. Und hinter das ganze Konstrukt schauen. Es geht ja auch nicht immer nur um vermeintliche Krankheiten, sondern auch Dinge, die sich auftun, wenn die Seele leidet, vielleicht auch, ne? Also wenn jetzt ein Tier in massiver Selbstverstümmelung sich nur zu helfen weiß, dann hat das eben auch nicht unbedingt eine Ursache in einer Hautproblematik. So. Also darüber habe ich übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt
Geheimnis Tierseele.
Ja. Ja, und das eben auch so ein bisschen zu hinterfragen, wie kam es dazu, wie ist die Situation, wie hat sich, also so eine Erstanamnese, die geht bei mir nie unter einer Stunde durch, wenn man halt ein komplett komplexeres Problem hat, wenn man halt mehr hat als jetzt mal ein eitriges Auge. Es gibt ja unterschiedliche Dinge, weswegen die Menschen kommen. Aber es ist eine Erfahrungsmedizin, es ist eine Zuhilfenahme von Heilsubstanzen oder Kräutern oder Heilpilzen oder Akupunkturnadeln, die einfach, wie soll ich sagen, wenig Schaden machen und einfach einen Heilweg offenbaren und die Heilung unterstützen, ja, und keine wirkliche Gefahr darstellen, wenn sie halt fachlich eingesetzt werden. Und wie du schon gesagt hast, natürlich auch die Selbstheilungskräfte aktivieren. Dazu gehört natürlich auch definitiv, dass man erstmal auch das Wesen an sich wahrnehmen muss. Sind da genug Selbstheilungskräfte überhaupt vorhanden, die ich aktivieren kann? Oder braucht dieses Tier tatsächlich Hilfe, indem es halt eine konventionelle Therapie kriegt. Genau.
Werbung. Wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach veganem Proteinpulver, Vitaminen, zum Beispiel Vitamin B12 oder auch einfach nach einer veganen Snack-Alternative, möchte ich euch heute MyProtein vorstellen. MyProtein ist Europas führende Sportnahrungsmarke mit einer großen Auswahl an Proteinpulvern, Vitaminen und Mineralstoffen, Superfood-Snack-Alternativen und Performance-Kleidung und eben auch einer sehr großen Auswahl an veganen Produkten. Und das Beste ist natürlich auch hier, ich kann euch einen Code, einen Gutscheincode anbieten und zwar einfach Lust auf vegan zusammengeschrieben. Den gebt ihr ein im Checkout an der Kasse und das Beste ist, ihr bekommt immer, egal, je nach Produkt oder Kategorie oder auch nach Angebot, nochmal einen besseren Preis und könnt sparen. Das bekommt ihr dann auch direkt angezeigt mit dem Code Lust auf Vegan. Ein Link zu den veganen Produkten und mit dem Gutscheincode und allen Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Dass ich da vielleicht unterstütze. Wird.
Genau. Ja,
das gehört natürlich auch dazu.
Also ich kenne das ja nur aus so einem ganz kleinen Bereich. Also ist ja kein Geheimnis, dass ich irgendwann mal ja dieses Hundepsychologiestudium 3,5 Jahre gemacht habe. Habe nie als Hundetrainer, also faktisch für Geld gearbeitet, sondern habe das auch gemacht, um Tierschutzorganisationen zu unterstützen und eben vor allem mich hier da auf Straßenhunde spezialisiert. Und aus dem Bereich kenne ich das ja eben auch und da kennen es auch viele Leute. Und das ist das, was mich aber auch wundert, also auch an mir selbst gewundert hat. Also wenn du jetzt irgendwie einen Hund hast, der wird gerettet, ist bei einer ganz tollen Familie, alles super, der ist an sich gesund und ist fröhlich und du merkst, wie er auftaut, aber dann, keine Ahnung, immer so eine, keine Ahnung, beim Gassi gehen, so ein Symptom hat, dass er sich, ohne dass du merkst, dass irgendwelche Reize von außen sind, auf einmal ganz panisch rumdreht. Ja? Und du machst und tust und irgendwann merkst du, aber in Zusammenarbeit zum Beispiel mit einem Tierarzt oder der Tierheilpraktikerin, dass der am linken Hinterlauf so vernarbt ist und du merkst, da muss irgendwas hinten links sein. Dann sagt der Tierarzt, okay, wir haben mal das Fell abgemacht, der ist vernarbt, der war in der Hasen, in der Fangschlinge. Dann sagst du, okay, dann weißt du das, dann kannst du damit arbeiten. Und da ist ja diese Akzeptanz auch der Menschen, was eben diese Psychologie, nenne ich es jetzt mal, ob das Seele ist, das Verhalten, die ist ja wahnsinnig groß. Also ich meine, es gibt ja durchaus Hundetrainer, die damit ein Vermögen machen, es sei ihnen gegönnt. Aber wenn du dann in diesen Bereich dieser Selbstheilungskräfte, dieser erstmal sanfteren Medizin, das ist vielleicht ein gutes Wort, das finde ich besser als sanfte Medizin, genau, reinkommst, dann ist es doch wieder so, dass man nicht, also jetzt nicht bei allen, aber doch immer wieder auf so Stirnrunzeln, Kritik und so, also eine Kritik auch auf so eine Skepsis eben stößt, ja.
Belächeln.
Genau, oder auch teilweise belächeln, genau. Und das ist sowas, ja, wie gesagt, also da würde ich mir einfach wünschen, dass da die Menschen halt wirklich viel offener werden und klar, nicht auf die Falschen reinfallen, also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Handauflegern, Pendlern, bla bla bla.
Ja, oder Leute, vielleicht auch Leute, die halt von Anfang an dir ein Heilversprechen machen, ne, sowas gibt's halt nicht. Aber ich finde, um mal ein Beispiel zu bringen, was eigentlich die Leistung in Anführungsstrichen einer ganzheitlichen Therapeutin beispielsweise ist, da kann ich mal von einem oder eine Situation beschreiben. Also wir haben jetzt vielleicht die Situation, dass jemand uns berichtet, also unser Hund verhält sich plötzlich ganz auffällig und aggressiv. In Situationen, wo man einfach denkt, hups, okay, das muss ich jetzt mal als Fakt hinnehmen. Wir wissen ja alle, wie schwierig es schon ist, zu sehen, ist es aggressives Verhalten oder ist es Angstverhalten? Das sind ja schon mal zwei ganz grundlegende Unterschiede. Und wenn zum Beispiel solche Phänomene in meiner Praxis auftauchen, dann wäre es zum Beispiel super fahrlässig, mit irgendwelchen Erziehungsmethoden ranzugehen, egal ob es Angst oder Aggression ist. Wenn zum Beispiel, also ich gucke bei solchen Beschreibungen, gucke ich zum Beispiel mir immer den Rücken und die Gelenke an. Weil für einen Hund beispielsweise ist es das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ein Hund, der so gestrickt ist, dass er sich seinem Herrchen, seinem Frauchen unterordnen möchte, ihm gefallen möchte etc. Und es schießt in Situationen, die für die Tiere nicht berechenbar sind, so ein Schmerz ein. Da gibt es ganz verrückte Dinge, dass plötzlich die Kinder gebissen werden, angeknurrt werden.
Auf eine Stelle eben, genau. Also das ist auch gut, dass du es sagst, weil also das ist tatsächlich
so. Ein Beispiel
so,
muss man mal haben.
Ja. Nein, das ist auch ganz wichtig, also weil das allererste, also wenn mal angenommen, es kommt jemand mit so einem Fall zu mir, ist das Erste, was ich immer sage, waren Sie schon mal bei einem Tierarzt? Wenn ja, was hat der gesagt? Wenn nein, dann schicke ich sie jetzt erstmal zu einem. Weil das ist genau der Punkt, da ist das Tier, kommt auf einmal an die Seite, der hat Gelenkschmerzen, der Hund hat Schmerz und dadurch beißt er. Also das ist ja kein Beißen, sondern das tut ihm weh. Also das ist schon mal ein ultimativ wichtiger Punkt.
Und da zum Beispiel ist es aber auch wichtig, da geht halt gerne der Tierarzt oder die Tierärztin geht gerne mit Schmerzmitteln ran. Das Ding ist nur, die gaukeln ja häufig einfach eine Situation vor, die gar nicht so ist. Und wenn ein Tier nicht ständig mit Schmerzmitteln konfrontiert ist, dann wirkt das super gut. Dann geht ein Tier, was sich natürlich gerne seines Lebens freuen möchte, ganz gerne und häufig über den Schmerz oder den Gefahrenpunkt, weil er den gar nicht merkt, drüber weg. Und es gibt noch viel, viel schlimmere nachfolgende Probleme. Also ich kann nur sagen, ich bin zu bestimmt schon weit über 80%. Ist meine Praxis speziell oder bin ich spezialisiert auf Akupunktur, weil sie eben wirklich direkt vor Ort, ich sage immer, das ist wie Neurochirurgie ohne Skalpell, direkt an dem Punkt, wo die Problematik vorhanden ist, eine Kaskade von körpereigenen Wirkungen auslöst, nur mit diesem Fremdkörpernadel. Ja, und es ist letzten Endes gar nicht stofflich, was ich mache. Ich möchte dann häufig auch gar nicht, dass Schmerzmittel eingesetzt werden, auch wenn ich manchmal auch in Zusammenarbeit mit einem Tierarzt das Ganze begleite, weil wir ja auch wissen müssen, wie weit kommen wir eigentlich? Oder mein Begehr ist, dass ich heile und nicht, dass ich unterdrücke Dinge, die gar nicht so sind, wie sie sind. Und ja, und es ist aber auch sehr schön, muss ich sagen, dass es immer mehr Tierärzte, Tierärztinnen gibt, die unsere Arbeit oder meine Arbeit wertschätzen. Und mit
das habe ich eben auch mit Freude vernommen, wie du gesagt hast, dass Tierärzte mit dir zusammenarbeiten. Das hat mich gerade schon so ein bisschen aufgepusht. Das habe ich eben direkt schon rausgefiltert. Das klingt ja schon mal grundsätzlich hoffnungsvoll.
Dazu gehört natürlich auch, dass man respektvoll mit der anderen Seite umgeht, dass man sich wirklich unterhakt, dass auch die andere Seite respektvoll mit einem selbst ist. Und es geht eigentlich immer um das menschliche Miteinander und um die Achtsamkeit und darum, dass wirklich eigentlich nichts zählt, außer dem Tier zu helfen und nicht etwa selbst Recht haben zu müssen oder irgendwie sowas. Also auch eine Demut vor der eigenen Arbeit.
Absolut. Zumal es auch immer wieder, also mich immer wieder erstaunt bei Tieren und auch bei Hunden, was die ja überhaupt für eine Schmerztoleranz haben. Also bis ein Hund mal sich wirklich meldet, dass ihm was wehtut.
Ich kann dir vielleicht da mal einen total beeindrucken.
Da wäre ich schon 10-mal bewusstlos, ja. Also das ist unfassbar, ja. Also gerade dieser Punkt, diese Schmerztoleranz und dieses dem Herrchen, dem Frauchen gefallen wollen, das ist ein Punkt, den muss man wirklich nochmal hervorheben. Der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also man muss sein Tier wirklich beobachten und klar, jetzt nicht bei der kleinsten Verhaltensauffälligkeit in Panik, weiß ich nicht, in die Klinik fahren. Aber trotz allem das beobachten, weil bis sich so ein Tier meldet, dann hat das schon viel durchgemacht unter Umständen, ja.
Unter Umständen. Es gibt aber auch natürlich unsere Mimöschen, die schon also nur auf drei Beinen
die haben ihre Menschen oft sehr gut erzogen, weil die wissen, sobald sie wie Kinder sagen, oh, und dann wird gleich geknuddelt und betuttelt. Also genau,
aber das ist
muss
auch
man,
wichtig.
Ja,
das
natürlich.
Ist auch wichtig und das gehört eben auch dazu, den Menschen in Verbindung mit seinem Tier zu sehen, zu hinterfragen und das auch einordnen zu können. Aber wo du sagst, von wegen, dass Tiere halt zum Teil wirklich unheimlich hart im Nehmen sind, da ist auch manchmal die Zucht oder die Linie eine ganz wichtige Sache. Also wenn zum Beispiel ein deutscher Schäferhund in die Praxis kommt und überhaupt ein Anzeichen von irgendwas hat, dann läuten bei mir tatsächlich auch die Alarmglocken alleine jetzt, ne? Weil so ein Tier ist einfach ein Durchhalter. So, aber was ich sagen wollte, auch die Wahrnehmung oder vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis, wie unterschiedlich TierärztInnen und TierheilpraktikerInnen an einen Fall rangehen, den vielleicht jeder nachvollziehen kann. Den rufe ich immer gerne auf. Ich hatte vor einer ganzen Zeit einen Ridgeback in der Praxis, wo die Besitzerin schon, also wirklich alle Tierkliniken, die auf Haut spezialisiert waren, durch hatte, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und in der Schweiz. Es ging um einen, also der Hund hat sich den Zentralballen vom Vorderfuß weggebissen. Also es ist das reine Fleisch gewesen unfassbar schlimm. Also was da alles für Geschabsel genommen wurden, Stanzungen, Salben geschmiert, Antibiotika gesalbt, Kortisone gegeben. Und es war zum Verzweifeln. Das war eine jahrelange Suche nach Hilfe. Und irgendwann kam diese Frau zu mir in die Praxis und hat gesagt, ich habe irgendwie von Ihnen gehört und das ist jetzt meine letzte Möglichkeit. Vielleicht können Sie ja helfen. Dieser Hund kam fröhlich in die Praxis mit dem Besitzern und hat überhaupt nicht gehumpelt, wo er auf dem reinen Fleisch lief. Und das war eigentlich so das Erste in dieser Wahrnehmung, ein fröhlicher Hund, der so ein schlimmes Problem hat über lange, lange Zeit, der einfach nicht humpelt. Und da habe ich dann gesagt, okay, also das Erste, was jetzt hier auffällt, ist, dass der Hund offensichtlich gar nicht wahrnimmt, was er hat. Und er ist ja in der Lage zu beißen, weiterhin aufzubeißen, sich selbst das anzutun. Und da war mir schon, also in den ersten Minuten eine solche Klarheit, was ich jetzt zu tun habe und was vielleicht die Rettung der Problematik sein könnte. Und zwar habe ich mir eben seine Wirbelsäule angeguckt und eben, es geht auch darum, dass man sich mal reinversetzt in dieses Lebewesen. Also wann hat man selber so das Bedürfnis, sich so zu massieren, irgendwas zu kneten, das kann das Tier ja nicht mit einem anderen Fuß, das muss sich benagen, um etwas aufzuwecken, wenn man so mal will. Und da war mir völlig klar, also dass ich, das hat jetzt nichts mit Tierkommunikation zu tun, die ich nie gelernt habe, aber eben vielleicht mit einer Möglichkeit oder einer Befähigung, sich in das Tier reinzuversetzen. Ich habe gedacht, der muss ein absolutes mindestens Missempfinden in dieser Pfote haben. Und dann habe ich halt gedacht, okay, sinnig wäre, wenn eben im Hals-Nackenbereich, wenn da irgendwas so eingeklemmt ist, nerval, dass eben einfach die Reizweiterleitung nicht ankommt und das Tier sich so fühlt, als hätte ich jetzt so einen semi-eingeschlafenen Fuß, wo ich massieren muss und wo einfach weder durch Blutung noch Nervenreizweiterleitung, wo alles irgendwie blockiert war. Ja, und ich weiß nicht, wie viele, also ernsthaft, wie viele, ich weiß jetzt nicht, ob man zigtausend Euro sagen muss, aber wie viele tausend Euro diese Familie sonst wo gelassen hat. Und ich glaube, ich habe 4-mal akupunktieren müssen, bevor eine Heilung da war. Also mit den einfachsten Möglichkeiten das Maximale erreichen. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein ganz schönes Beispiel dafür, was den Unterschied von der Herangehensweise ausmacht.
Ich meine, zumal es natürlich sehr, sehr würdigend ist, dass die Familie so viel für das Tier tut.
Unbedingt, ja.
Was ja prima ist, aber halt jetzt, ich sag mal, aus der sich am falschen Ende angefangen haben. Also erstmal, und dazu wollen wir auch die Leute ermutigen, oder ich auf jeden Fall, und du machst es ja in dem, was du tust, halt erstmal mit einer wenigen invasiven Sache vielleicht erstmal anfangen. Wenn das schon funktioniert, dann kann man ja immer noch den Schritt weitergehen. Aber halt erstmal.
Aber wie gesagt, sehen, wie weit ist das Tier schon abgerutscht, ne? Denn es kommen ja durchaus auch Leute mit Tieren zu einem, die halt in einem ganz üblen Zustand sind. Und dann eben auch schauen, ich meine, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, das habe ich auch meinen Studentinnen immer gesagt, da brauchst du nicht mit Kügelchen zu kommen.
Ja, eben. Ne? So, aber das ist ja das, wo diese ganzen Gegner und Leugner und was weiß ich was ja immer mit so dummen Sprüchen kommen. Weil ich meine, wir sind ja auch nicht doof, wie du es schon sagst. Also wenn jetzt jemand ein gebrochenes Bein hat, fängt ja keiner ernsthaft an, eben mit, ja, Klopoli zu behandeln. Aber das wird ja oft so vermittelt, dass so alle Heilpraktiker und alle Homöopathie und alles zu doof sind, in Anführungszeichen, das irgendwie zu unterscheiden. Also das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Aber du siehst halt nicht unbedingt immer gleich von außen, was eben wirklich los ist. Und da ist es einfach, also wenn du ein Nierenversagen hast, dann ist das auch wie dieses gerade genannte gebrochene Bein. Manchmal ist halt wirklich die konventionelle Medizin als Initialzündung mega wichtig, sodass man dann nachher aufsatteln kann. Einfach, dass die grundlegende Situation des Tieres erkennen wollen und dann die richtige Art und Weise der Therapie zu finden. Das ist, glaube ich, echt wichtig.
Absolut. Ja, noch eine Sache, jetzt mache ich aber einen ganz gewaltigen Sprung, die dich auch auszeichnet, nein, aber die mir noch wichtig ist und was du eben auch schon mehrfach angesprochen hast und die aufmerksame Hörerin, der ist es auch nicht entgangen, dass du, und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich das in meinen Folgen auch immer wieder sage, wir haben ja schon gesagt, du bist schon ewig vegetarisch, bist dann auch schon lange vegan, und was uns aber auch verbindet, und das fand ich in unserem Vorabgespräch eben ganz schön, dass dir eben mit der Organisation, jetzt habe ich schon, wie du hast mir es gerade eben erklärt, es ist keine Partei, es ist kein Verein, ETIA, dass du dich eben nicht nur um Tierschutz, Tierrechte, auch mit deinem Beruf, um Tierwohl tatsächlich, das ist auch schade, gell? Dass diese, durch diese Scheißindustrie, dieser Begriff Tierwohl für uns so mittlerweile so eine blöde, negative, weißt du, wenn ich an Tierwohl denke, ich meine, da bin ich selbst dran schuld, da denke ich nicht an dich, die Tieren hilft, sondern an dieses verkackte Label, was jetzt überall drauf ist, ja, diese, die Industrie hat da auch ganze Arbeit geleistet, leider. Also auf jeden Fall, du bist nicht nur eine Person, die eben Tierrechte, Tierwohl und so weiter am Herzen liegen, sondern, und das freut mich ganz besonders, als, du hast es so schön gesagt, als die Basis unseres Daseins, von dem, was wir tun, bei dir, bei mir, wie auch immer, ist immer erstmal, dass wir die Menschlichkeit, die ist für uns selbstverständlich.
Grundlage.
Grundlage, genau. Das heißt, du setzt dich eben auch sehr für Menschenrechte ein, du setzt dich sehr gegen Rassismus ein, gegen Speziesismus, eben nicht nur bei Tieren, sondern eben auch bei Menschen. Und das schon ziemlich lange. Also du hast ja auch politisch schon, du warst Vorsitzende der Tierschutzpartei, wobei wir jetzt irgendwelche alten Dinge ausgraben wollen, aber nur einfach, es steht ja auch in einem Wikipedia-Eintrag im Übrigen drin, sondern eben da eben auch ganz viel tust. Weißt du, vielleicht noch so ein paar Worte dazu aus deiner Sicht?
Ja, sehr gerne, weil das ist eigentlich das wirklich, was mich ausmacht. Ja, ich bezeichne mich heutzutage absolut nicht mehr als Tierschützerin. Ich bezeichne mich als Antispeziesistin, weil ich einfach die, für mich ist das eher etwas, was ich bekämpfen möchte. Tatsächlich, wenn ich Tierschützerinnen sehe, die den Tierschutz nutzen, um Menschenfeindlichkeit zu transportieren. Für mich gehört es, über den Tellerrand zu schauen, beinhaltet für mich auch, eigentlich die Menschlichkeit zu erweitern. Aber dann muss die Menschlichkeit als Basis da sein. Und es kann nicht sein, also es ist genauso ungesund, die Tiere auszugrenzen aus jedweder Empathie, wie die Menschen auszugrenzen oder bestimmte Menschen. Und da eignet sich der Tierschutz einfach so wahnsinnig gut, wenn ich mir überlege, ne, ich brauche nur dieses Hundeschlachtfest Julin, dann kann ich gegen die Chinesen wettern, ich brauche Schächten, dann habe ich gleich gegen Moslems, gegen Jüden. Das ist ein ganz großes Feld möglichen Missbrauchs und es tummeln sich wirklich ganz, ganz schlimme Menschen dort, denen auch eigentlich oft der Tierschutz oder dieses vermeintlich im Vordergrund stehende Thema ein Transportmittel ist für eigentlich ganz Unschönes. Und da muss ich sagen, ja, ich habe auch ganz naiv angefangen, wie jetzt auch als Schulpraktikantin, also in Bezug auf Tierschutz, den auf die Straße zu bringen, mich da zu engagieren und habe dann eben gemerkt, was da eigentlich für widerliches Gedankengut entweder geduldet wird oder transportiert wird bewusst oder was da alles passiert. Und deswegen denke ich, ist es super wichtig, dass man dahinter die Fassade schaut, immer wachsam ist. Das ist auch in Bereichen des Veganismus so, dass ich zum Beispiel auch es überhaupt nicht schön finde, wenn auf Facebook in Diskussionen also echte hassvernichtende Kommentare kommen von, das ist so mein Begriff, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, Agro-Veganer nenne ich die, die eben einfach dann sich als erleuchtete Wesen darstellen und alle anderen
sind eine Gruppe, mit der ich mich regelmäßig sehr gerne, also das ist so das, was uns auf der einen Seite verbindet, aber du kommst ja, ich sag jetzt mal mehr so ein bisschen aus diesem Tierrechtsbereich, ich bin ja so der klassische Vegan-Einsteiger gewesen, also ich kam ja nicht über Tierrecht, Tierschutz zum Veganismus, sondern über die Gesundheit, ich werde ja auch gerne noch als Gesundheitsveganer beschimpft, weil ich mich wegen Herzkasper irgendwann mal vegan ernährt habe, was zwar jetzt fast 10 Jahre her ist. Aber so kam ich ja zu meinem Podcast tatsächlich, weil ich exakt wie du zwar von der anderen Seite, aber auch da eingestiegen bin, habe gedacht, sag mal, man ist so naiv und denkt, die Leute, die sind alle so wie wir oder jeder, der vegan ist, ist automatisch auch so ein Menschenfreund und kein Rassist. Ja, und wenn du da mal drin bist und wie gesagt, ich weiß noch, wo ich das erste Mal diese zwei Nazis da gesehen habe mit ihren Kampfhauben, die eine vegane eine Kochshow auf YouTube gemacht haben, wo ich gedacht habe, hä? Oh, das kann ja nicht wahr sein, ja?
Und habe gesagt, nee, ja, oder nee, Attila also, Hildmann, oder ja, wir haben ja die besten Beispiele.
Genau.
Ja.
Also das ist, also eben, das ist also in dieser kompletten Community, egal in welchem Bereich, ist das nicht nur, das ist ein Problem. Also das sind auch nicht ein, zwei Spinner, sondern das ist schon jetzt, es ist keine Riesenmasse, aber es ist schon eine ordentliche Menge eben, die da wo sich rumtummelt, ja.
Ja, und das Problem ist auch, dass es einfach ein eigentlich durch und durch emotionales Thema ist und die Leute oft eben auch unpolitisch sind. Die einfach dann, und dann kommt dieses Phänomen, alles für die Tiere oder Hauptsache für die Tiere. Und da kann ich mich halt überhaupt nicht drin wiederfinden. Für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen ganzen Jahren Aktivismus und Engagement, muss ich sagen, für mich ist die Basis eigentlich Antifaschismus. Und ich bin auch sehr effektiv, muss ich sagen, darin, Antifaschistinnen die Empathie zu erweitern auf andere Spezies. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man mit seinem Agroveganismus durch die Gegend rennt und allen möglichen Leuten den Baseballschläger aus Karotte vor den Kopf haut, dann ist man auch nicht effektiv. Ich bin einfach der Meinung, motivieren, liebevoll mitnehmen, auch mal überlegen, wie hat man selber angefangen und egal aus welcher Richtung man kommt. Und ich finde eigentlich, das Schlimmste, was mir passieren könnte, also unterm Strich ist eigentlich jemanden auszubremsen, der vielleicht aus dem Weg ist durch mein Verhalten.
Ja, aber das ist ja der Klassiker, dieses von diesen Kampfveganern, dieses Niederbrüllen von Vegetariern zum Beispiel. Das ist ja so der absolute Klassiker. Kommt jemand und sagt, oh, ich habe mich da jetzt mit befasst und ich esse jetzt mal auf jeden Fall schon mal kein Fleisch mehr und jetzt will ich mal gucken und dann gleich so, du bist ein Mörder, weil die Kälbchen sterben, tralala. Ja, das ist faktisch erstmal alles in Anführungszeichen korrekt, aber es ist halt komplett kontraproduktiv, ja. Also wenn ich jetzt jemand habe, der schon mal diesen Schritt gegangen ist, im Optimalfall...
Oder auch sich nur entscheidet dafür, dass er dreimal die Woche jetzt...
Genau, also wie auch immer, ne? Oder von mir ist auch keine Milch trinken und whatever. Und dann im Kerne, wie du schon sagst, eine antifaschistische, menschlich vernünftige Einstellung hat. Das sind die besten Leute, die man eben abholen kann, ja. Und das ist halt was, wie gesagt, was ich schon immer kritisiere oder wo ich dann, ich bin ja jetzt selten Facebook und sonst was Diskussionen beteiligt, aber das ist so mein Trigger immer, wo ich sage, nee, ich meine, ich habe es jetzt relativ einfach, ich schicke den Leuten einfach einen Link und sage, ja, guck mal, ich habe einen Podcast mit mittlerweile knapp 150 Folgen, der ist kostenlos, du musst nichts investieren, hören dir doch mal an. Also da habe ich es natürlich relativ einfach mittlerweile jetzt, die Leute da so ein bisschen abzufangen und es ist meistens, also fast immer ist es so, jetzt geht es hier nicht um Selbstbeweihräucherung, sondern es ist halt so, dass sie dann die Leute schreiben, oh, ich habe mir das mal angehört, das ist ja cool und du bist da gar nicht so aggressiv, sondern du erklärst das und mittlerweile habe ich ja eine viel größere Themenvielfalt wie am Anfang. Am Anfang ging es ja wirklich nur um Veganismus, mittlerweile habe ich ja den Luxus, dass ich das auf Sachen wie Strafrecht im Tierschutz, jetzt Sachen wie mit dir und so weiter eben erweitern konnte, weil mir das eben, für mich gehört das eben alles dazu, aber du musst ja die einzelnen Leute so regelrecht rauspicken, also musst du einen nehmen und dem das anbieten und dann so den Nächsten, also es ist halt schon so eine Sisyphusarbeit, ne?
Ja, aber umso schöner. Ich meine, wir sind doch alle so vielschichtig und aus allen möglichen Ecken kommen wir. Und es ist doch wunderbar, wenn jemand einen, egal woher, einen Mehrwert an dieser neuen Ernährungsoption sieht. Ob das jetzt für die eigene Psyche ist, ob das in globalem Zusammenhang ist, weil man einfach Politik auf dem eigenen Teller macht, Weltpolitik. Muss man ja wirklich sagen. Und wenn man das einfach, und gerade das ist ja jetzt, wir sind doch so weit, wenn ich mir überlege, vor 5 Jahren noch, da wussten viele Leute gar nicht, was sind sie? Vegan? Was ist denn das, wenn du jetzt ganz normal Werbesendungen guckst im Fernsehen, dann kommt keine Staffel, also wo nicht vegan nicht vorkommt. Und in dem Bewusstsein, wie die Zusammenhänge einfach sind, wir waren da noch nie weiter, glaube ich.
Absolut, die Akzeptanz ist riesig, wie gesagt. Also es gibt so die Ewiggestrigen, die dann noch immer ihre Witzchen drüber machen, die wird es immer geben, die werden aber auch, die werden immer weniger. Und ich meine, das sind dann so Nachtkappen wie, weiß ich nicht, Jürgen von der Lippe und Dieter Nuhr, ja, die ja auch nicht nur damit im Moment negativ auffallen, sondern auch mit anderen Verirrungen im Hirn. Was ich jetzt aber eigentlich nochmal sagen wollte, jetzt gerade, wir befinden uns ja jetzt am, ich glaube, im 160. Tag oder was vom Ukraine-Konflikt, an dem Tag, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen. Man sieht es ja und deswegen ist das, ich will das nochmal unterstreichen und gebe dir da auch hundertprozentig recht, was du eben gesagt hast, wir können auf dem, das ist, muss man hier nochmal im Ohr zergehen lassen, wir können auf dem Teller Weltpolitik machen. Das klingt erstmal so ein bisschen, Quatsch. Aber man muss nur mal sehen, was war das Panama-Kanal, wo 14 Tage ein Schiff quergesteckt ist oder jetzt ein Krieg in Europa ausbricht, was auf einmal mit der Versorgungslage passiert. Und da rede ich jetzt gar nicht von irgendwelchen überflüssigen Konsumgütern, sondern jetzt gerade das Thema, ne, Weizen und Globalisierung. Wir sind da so drin. Also das können wir von heute auf morgen nicht mehr abschalten. Wir müssen jetzt damit leben.
Ja, und es ist einfach auch ein Brennglas, dieser Krieg. Auch was zum Beispiel Solidarität angeht, ne? Diese ewig Gestrigen, die du beschrieben hast, das sind auch die PolitikerInnen, die dann sagen, ich lasse mir das Duschen nicht verbieten. Angesichts der ganzen Problematik, das ist auch nichts anderes, finde ich. Es ist einfach Solidaritätsverweigerung und es ist ja einfach nur ein ganz einfaches Rechenexempel, was halt jetzt auch durch diesen Krieg so eben gerade auf dem Teller liegt. Du hast 1 Kilo Getreide, was machst du damit? Es kommt einfach, es ist ein Verbrennen von Ressourcen, wenn man es halt in die landwirtschaftliche Nutztierhaltung steckt. Du kannst halt 19 Menschen damit ernähren, je nachdem, welche Kennzahl du ausfischst. Also es ist ein wahnsinniger Verbrauch von Ressourcen. Gleichzeitig ist ganz klar, dass es eine Unmenge an Wasserverbrauch bedeutet und CO2-Ausstoß. Und egal von welcher Seite du guckst, wenn dich jetzt nur die CO2-Bilanz interessiert, dann kommst du genau zu diesem Punkt. Wenn dich der Welthunger interessiert, kommst du zu diesem Punkt. Wenn dir zum Beispiel die Wasserqualität, Bodenbelastung, wenn du die anguckst, dann kommst du auch wieder zu diesem Punkt. Das sind so diese Sachen, du kommst nicht drumherum und du siehst, solche Scheuklappen gibt's gar nicht mehr, die dir vorgaukeln könnten, eins hängt nicht mit dem anderen zusammen und das geht halt jetzt irgendwie gar nicht mehr schön zu reden.
Ja, absolut. Ja, wir sind genau da, wo ich sein wollte und mir war auch eh klar, dass es heute eine Folge gibt, die über eine Stunde geht, aber wie gesagt, es gibt viele, die das ja häppchenweise hören, wir haben das ja auch schön gemacht. A, zum einen könnte ich mir vorstellen, dass du zwar zum ersten Mal, aber eventuell auch nicht zum letzten Mal hier warst, mal gucken, und ganz wichtig ist, so die relevanten Dinge, wie dein Buch heißt und so weiter, das packe ich alles in die Shownotes, jetzt aber für die Leute, die jetzt hören und Handlungsbedarf haben, was ist dir am liebsten, wie kann man am besten mit hier in Kontakt treten. Also zum einen du als Person, als, ich nenne es jetzt mal Aktivistin, wie auch vor allem eben mit deiner Tierheilpraxis.
Also Tierheilpraxis, Praxis für alternative Tierheilkunde. Ja. Ich habe ja auch selber mit meiner Praxis eine Webseite, über die kann man natürlich auch mich anschreiben.
Die lautet wie? Jetzt schon mal rein, dass es im Podcast mit drin ist.
Praxis für alternative Tierheilkunde Bettina Jung.
Da findet man dich auf jeden Fall. Man findet dich in Facebook auch auf jeden Fall, sowohl genau,
Bettina Jung.
Ja.
Genau. Also eigentlich findet man mich auch, wenn man nur Bettina Jung eingibt, glaube ich, bei Google.
Ja, also ich sage mega Dankeschön. Das war auch für mich ist sowas ja auch immer wieder inspirierend. Ich meine, jetzt hatte ich natürlich mit dir einen Gast, wo ich von vornherein wusste, wir sind da auf ziemlich vielem auf der gleichen Wellenlänge. Das heißt, ich muss jetzt nicht wirklich kontrovers mit dir sprechen. Aber trotz allem ist es auch für mich immer wieder eine Inspiration und ich freue mich auch immer sehr, da Sachen mitzunehmen. Wie gesagt, zum Beispiel, wo wir es vorhin schon hatten, diesen einen Schritt in diesem gesamten grausamen Prozess der Tierschlachtung. Zum Beispiel auch was mir bisher noch nie so richtig bewusst war, dass da in vielen Bereichen geschlampt wird, dass da keine Fachkräfte arbeiten, die auch noch schlecht bezahlt werden und die Hühner da viel zu schnell durchlaufen und so weiter. Das weiß man alles, aber dass es dann sogar auch noch an so Sachen fehlt, wo dann wirklich so den Tieren ja wirklich das letzte Stück Würde dann noch genommen wird, das ja bestärkt mich immer wieder, dass ich da an dieser Industrie auf jeden Fall nicht mehr teilhaben will.
Also, ja, und das meinte ich eigentlich auch mit Anwalt der Tiere. Wenn der Anwalt der Tiere in diesem Prozess da, wo es drauf ankommt, nicht anwesend ist.
Ja, dann war's das.
Genau. Ja.
Also vielen, vielen Dank für das, was du tust, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das jetzt so spontan auch geklappt hat. Von meiner Seite ja ganz viel Erfolg und ganz viel Kraft in dem, was du tust. Und ich habe ja schon gesagt, aber das kriege ich mit Sicherheit irgendwann mal hin. Auf meinem Wunschzettel steht ja noch einmal, wir kennen uns ja gar nicht persönlich. Vielleicht sind wir uns zwar irgendwann mal über den Weg gelaufen, aber dann wäre es unbewusst, dass wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Das kriegen wir wahrscheinlich tendenziell eher hin. Aber dass ich Knorke und Wurzel hoffentlich noch mal kennenlerne, das sind sind nämlich deine zwei Wildschweine, um die ich dich, also wirklich so, ich kann das ja gar nicht oft genug sagen, ich weiß, das klingt jetzt auch unfassbar geschleimt, aber das ist mir völlig wurscht, dann habe ich dir auch schon mal geschrieben und auch schon sehr oft kommentiert, also wo ich dich wirklich zum einen das super toll finde, dass du die Tiere gerettet hast, aber um dich, wo ich dich schlichtweg einfach drum beneide, weil ich bin ja so ein Wildtierfreund, also sprich, ich bin deswegen ein Freund, weil ich sie im Optimalfall einfach in Ruhe lasse, ja, aber gerade deswegen weiß, wie hochsensibel und die Tiere nochmal sind und ticken, was das für ein Geschenk ist, wenn die solche Tiere so vertrauen, wie das bei dir ist. Also das fasziniert mich einfach unfassbar.
Ja, weil es eben einfach auch in diesem Lebewesen gar nicht angelegt ist, dass der Mensch überhaupt vorkommt und schon gar nicht als positiv besetzte Zentralfigur. Das muss ich auch sagen. Also die beiden haben mir so viel Demut auch nochmal zusätzlich vor der Schöpfung gelehrt. Die sind schon echt zwei Geschenke. Lass uns das mal machen, dass du mal herkommst.
Alles gut. Also ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und ja, danke, dass ihr alle zugehört habt.
Ich danke dir.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.